Deutschlandfunk Interview.
Wie es jetzt weitergehen könnte, darüber konnte ich vor der Sendung mit dem Politikwissenschaftler Jan Busse von der Universität der Bundeswehr in München sprechen. Und als erstes wollte ich von ihm wissen, ob die gezielten Tötungen der Tropfen sein könnten, die das Fass im Nahost zum Überlaufen bringen.
Also auf jeden Fall müssen wir damit rechnen, dass wir es jetzt mit einer erhöhten Eskalationsgefahr in der ganzen Region zu tun haben. Also das ist ein sehr gewagtes Spiel, was da seitens Israel vollzogen wurde. Und momentan bleibt zu hoffen, dass sich der Iran jetzt bei einer Reaktion daran hält, diese auch nur sehr begrenzt ausfallen zu lassen.
Können Sie das nochmal genauer definieren? Was ist gewagt an dem Verhalten von Israel gerade?
Naja, gewagt ist es insofern die Umstände, wenn wir uns zunächst mal die Situation in Teheran anschauen. Da wird ein neuer Präsident vereidigt und in derselben Nacht, wo diese Vereidigung stattfindet, erfolgt in Teheran dieser Anschlag auf den Chef der Hamas, der extra zu dieser Vereidigung angereist ist. Darüber hinaus sieht es momentan danach aus, dass er auch in einem Gästehaus der iranischen Regierung untergebracht war, was nochmal eine zusätzliche Provokation war. Und vor dem Hintergrund muss Israel vorher klar gewesen sein, dass ein solcher Akt eben auch nicht unbeantwortet bleiben wird seitens des Iran.
Wenn Sie sagen, das muss Israel quasi im Vorhinein bewusst gewesen sein, dass das nicht unbeantwortet bleiben wird, warum entscheidet sich Israel für diese Form der Provokation gerade jetzt?
Also das ist schwer zu sagen. Man könnte sagen, es gab sicherlich vorher auch ähnliche Gelegenheiten, auch in Teheran. Aber ich denke, dass es zum einen womöglich auch darauf hinauslaufen könnte, dass die israelische Regierung darauf hofft, so die USA mit in einen Krieg hineinzuziehen, damit sie den nicht alleine führen müssen. Denn in der israelischen Führung, in der politischen und militärischen Führung wird schon seit längerer Zeit darüber debattiert, dass die Situation eigentlich jetzt reif wäre, damit man sich zumindest der Hisbollah endlich mal entledigen könnte, weil natürlich die Situation an der israelisch-libanesischen Grenze so auf Dauer untragbar ist mit zehntausenden Menschen, die dort evakuiert worden sind und wo es immer wieder auch zu Opfern auf beiden Seiten kommt.
Blicken wir mal noch auf mögliche Reaktionen des Iran. Sie haben es jetzt schon angesprochen. Der Iran zieht ja im Hintergrund häufig die Fäden mit seinen Proxy, hat sich aber bisher nicht direkt in den Gaza-Konflikt reinziehen lassen. Könnte sich das jetzt ändern?
Also indirekt sind sie natürlich schon beteiligt gewesen und wir hatten im April die Situation, als ein hochrangiger Vertreter der Revolutionsgarden in einem diplomatischen Gebäude der Iraner in Damaskus getötet worden ist. Da gab es ja einen direkten Angriff vom Iran auf Israel. Mit so etwas rechne ich jetzt aktuell nicht. Dafür würden sich die Iraner, glaube ich, nicht so weit aus dem Fenster lehnen für einen Vertreter der Hamas. Ich rechne eher damit, dass es tatsächlich mit Angriffen von Vertretern der sogenannten Achse des Widerstandes kommen wird. Vielleicht auch koordinierte Angriffe von Hisbollah, Houthis und auch pro-iranischen Milizen aus dem Irak.
Jetzt haben Sie den Angriff auf die iranische Botschaft in Syrien angesprochen. Das war ja auch eine ähnliche Situation. Iran hat Israel beschuldigt, hat mit einem Vergeltungsschlag gedroht. Die internationale Gemeinschaft hat da sehr besorgt drauf geguckt. Und am Ende war es ja dann eher ein Angriff, der nicht so schlimm ausgefallen ist, wie man es befürchtet hatte. Und wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, würden Sie sagen, so eine Reaktion wäre noch zu heftig jetzt?
Also mit so einer Reaktion rechne ich jetzt tatsächlich nicht, weil ich denke, dass das eine andere Qualität ist, da einen Kommandeur der Revolutionsgarden gezielt zu töten oder einen Hamas-Vertreter. Und ich denke auch, dass Iran sicherlich kein Interesse an einem Krieg hat und deswegen auch weiß, dass es wichtig ist, da jetzt nicht zu weit sich vorzuwagen bei einer Reaktion, damit es nicht zu einer weiteren Eskalation kommt. Und ich glaube, wenn wir in den April zurückblicken, da ist es wirklich sehr, sehr glücklichen Umständen geschuldet gewesen, dass die Verluste und die Angriffe in Israel nicht viel, viel schwerwiegender ausgefallen sind. Und Israel musste in dem Fall auch sich eingestehen, dass es nicht selbst für seine eigene Sicherheit sorgen konnte, weil es massiv angewiesen war auf die Unterstützung der USA, der Briten und auch von arabischen Nachbarstaaten.
Sie sagen, der Iran hätte kein Interesse daran, ich sag mal, mehr mitzumischen. Aber könnten denn die Proxy des Iran, also unter anderem Hamas und Hisbollah, Interesse daran haben, dass das Mullah-Regime sich mehr aus dem Hintergrund wagt?
Ich glaube, so in diese Richtung funktioniert da die Kalkulation nicht. Das war ja beispielsweise das Interesse der Hamas-Führung im Gazastreifen im Angesicht des Terroranschlags vom 7. Oktober, dass eben die Vertreter der Achse des Widerstandes sich da aktiv in den Krieg gegen Israel einschalten. Und das ist nicht passiert. Und das ist auch nicht bei der Hisbollah passiert. Die hat zwar die Angriffe verstärkt seit dem 7. Oktober, aber ist nicht so weit gegangen, wie sich das die Hamas gewünscht hätte. Und ich glaube, aus Sicht des Iran ist es eher so, dass die Hisbollah sowas wie eine Lebensversicherung oder ein Trumpf der Iraner ist. Und da wäre eher die Frage, ob die Iraner bereit sind, diesen Trumpf jetzt aufs Spiel zu setzen für eine solche Situation oder ob da nicht eher das Interesse größer ist, es bei einer begrenzten Reaktion zu belassen.
Mhm. Bisher gibt es ja von der israelischen Regierung zum Tod von Haniyeh keine direkte Äußerung. Es hieß nur, Israel fühle sich den Verhandlungen für eine Waffenruhe im Gazastreifen verpflichtet. Bei diesen Verhandlungen war ja gerade Haniyeh maßgeblich beteiligt. Was bedeutet seine Tötung jetzt für eine mögliche Waffenruhe im Gazastreifen?
Also allem Anschein nach ist es aus meiner Sicht eine riesige Herausforderung für die ohnehin schon stockenden Verhandlungen um eine Waffenruhe und auch um eine Freilassung der Geiseln. Also vor dem Hintergrund ist es auch sehr riskant, was Netanyahu da zugelassen hat. Der Außenminister Katas hat es heute gesagt, dass es für ihn nicht nachvollziehbar sei, dass in Verhandlungen ein Verhandlungspartner getötet werde. Und man muss tatsächlich auch sagen in dem Zusammenhang, dass Haniyeh eigentlich eher einer der Kandidaten war, die allem Anschein nach einen Waffenstillstand befürwortet haben und auch in der Lage war, einen gewissen Druck auf den Hamas-Führer im Gazastreifen Yahya Sinwar auszuüben. Und das fällt jetzt natürlich weg. Also ich denke, dass diese Verhandlungen um Wochen, wenn nicht gar Monate, zurückgeworfen worden sind. Und sowohl die Zivilbevölkerung im Gazastreifen als auch die Geiseln haben diese Zeit eigentlich nicht.
Sie haben am Anfang unseres Gesprächs als mögliches Motiv für den mutmaßlichen israelischen Angriff genannt, dass man damit vielleicht die USA etwas mehr ins Boot holen könnte. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wenn wir davon ausgehen, dass der Angriff von Israels Seite kam, dass hier eine mögliche Mit-in-Bezugnahme der USA schwerer gewichtet wurde als die Option, dass Verhandlungen über eine Waffenruhe länger dauern?
Ich würde an der Stelle die USA mal so ein bisschen aus dem Spiel lassen wollen. Die spielen, glaube ich, immer noch eine Rolle, weil sie sehr, sehr aktiv die letzten Monate versucht haben, auf beiden Seiten, vor allem zwischen Libanon und Israel, zu deeskalieren und zu vermitteln. Aber wenn es um dieses Thema Waffenruhe geht, dann muss man ganz klar sagen, dass ganz viel dafür spricht, dass Benjamin Netanyahu kein wirkliches Interesse an einer Waffenruhe hat, weil er letzten Endes weiß, dass wenn der Krieg vorbei ist, er abgewählt wird und dann drohen ihm eben Korruptionsermittlungen, die im Gefängnis münden könnten. Und deswegen wird ihm von vielen Akteuren, insbesondere auch in Israel, vorgeworfen, dass er eigentlich kein wirkliches Interesse an einer Waffenruhe hätte, zumal er in den letzten Monaten immer wieder geheime Details aus den Verhandlungen an die Öffentlichkeit hat geraten lassen und gleichzeitig auch immer wieder zusätzliche Forderungen in die Runde geworfen hat, die so vorher nicht vereinbart waren.
Bundesaußenministerin Baerbock hat ja schon zur Besonnenheit in Nahost aufgerufen, ebenso wie viele andere internationale Stimmen. Was können diese Aufrufe zur Besonnenheit ausrichten?
Zunächst mal nur begrenzt etwas, weil natürlich die Akteure vor Ort jeweils ihren eigenen Rationalitäten folgen. Aber gerade wenn natürlich wichtige Bündnispartner und Verbündete sowie die USA zur Besonnenheit aufrufen, ist das sicherlich ein wichtiges Signal. Und es bleibt zu hoffen, dass darauf dann letzten Endes auch gehört wird, damit es nicht zu einem regionalen Krieg kommt.
Der Politikwissenschaftler Jan Busse zur Situation in Nahost nach der Tötung von zwei ranghohen Mitgliedern der Hamas und der Hisbollah.